con el fin de avanzar en la protección de derechos de dichas comunidades, promoví una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Um den Schutz der indigenen Bevölkerung zu fördern, habe er eine Verfassungsreform im Bereich der Rechte und der Kulturen der Indigenas veranlasst, ließ Mexikos Präsident Vicente Fox im vergangenen Mai im Europaparlament wissen. Dies sei ein Beweis für den nachdrücklichen Willen der Regierung, die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte für alle Mexikaner und Mexikanerinnen zu gewährleisten.
Für diese Worte kassierte der Staatschef großen Beifall von den europäischen Abgeordneten. Schließlich hatte Fox dafür gesorgt, dass ein Gesetz verabschiedet wird, das der indigenen Bevölkerung des Landes angeblich mehr Rechte verschaffen sollte. Doch Menschenrechtsgruppen, indigene Organisationen und auch die zapatistischen Guerilleros der EZLN aus dem südmexikanischen Chiapas sahen die Sache anders. In diesem Gesetz über indigene Rechte und Kultur, das vom mexikanischen Bundesparlament im Sommer 2001 verabschiedet wurde, seien maßgebliche Forderungen der indigenen Gemeinden außen vor geblieben. Also hatten 330 dieser Kommunen gegen die Verfassungsreform geklagt, in der Hoffnung, so doch noch ihrer alltäglichen Diskriminierung ein Ende zu setzen. Aber am 6. September hat der Oberste Gerichtshof endgültige Fakten geschaffen. Er hat 322 dieser Klagen auf einen Schlag als unzulässig abgelehnt. Nach dieser Entscheidung ist es nun schlecht bestellt um die Chancen der indigenen Bevölkerung, auf juristischem Weg eine Verbesserung ihrer Lebenssituation durchzusetzen. Dabei hatte alles vielversprechender angefangen. Ein Rückblick. Im Januar 1994 machte das zapatistische Befreiungsheer EZLN mit einem bewaffneten Aufstand in Chiapas die Weltöffentlichkeit auf die katastrophale Situation der indigenen Bevölkerung aufmerksam. Zwei Jahre später einigten sich die Bewaffneten aus dem lacandonischen Urwald mit Regierungsvertretern auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf, das Abkommen von San Andrés. Dieser Entwurf wurde erarbeitet von Parlamentariern und Regierungsmitgliedern aus Chiapas in der Kommission für Versöhnung und Frieden, der sogenannten COCOPA. Sowohl die damalige Bundesregierung wie auch der EZLN erkannten ihn an. In diesem Abkommen war unter anderem das Recht der Indigenas festgeschrieben worden, über die Nutzung ihres Bodens und der dort lagernden Rohstoffe selbst bestimmen zu können. Zudem sollten die indigenen Kommunen als Rechtssubjekte anerkannt werden. Doch dann verschwand der Entwurf in den Schubladen der Regierung. Noch im Jahr 2001 hatte ihn das Parlament in Mexiko-Stadt nicht behandelt. Also machten die Zapatisten mobil. Mit einem Marsch in die ferne Hauptstadt wollte man Druck für die Verabschiedung des Abkommens von San Andrés schaffen.
Hasta ahora hemos esperado para que nosotros, que bajo ella se cobijan, acepten que es nuestra también la historia que la ondea. Los indígenas mexicanos somos indígenas.
Bis jetzt habe man gewartet, habe akzeptiert, dass die Geschichte der indigenen Bevölkerung eine Geschichte der Niederlage sei, erklärte der Sprecher der Zapatisten, Subkommandante Marcos, vor dem Aufbruch des Marsches in der Provinzhauptstadt San Cristobal. Nun aber sei genug, ja basta. Auch die Indigenas seien Mexikaner und sie wollten auch Indigenas und Mexikaner sein. Die Regierung rede mit gespaltener Zunge und wollte sie mit Lügen abspeisen.
Der Marsch der Zapatisten sorgte für internationale Aufmerksamkeit. Und auch innerhalb Mexikos zeigte er seine Wirkung. Regierung und Parlament standen unter Druck. Man musste Ergebnisse aufweisen. Schließlich hatte Präsident Fox bei seiner Amtsübernahme angekündigt, er werde den Konflikt in Chiapas binnen 15 Minuten lösen. Also verabschiedete man das Ley Indígena. Doch zahlreiche Vereinbarungen von San Andrés blieben in diesem Gesetz über indigene Rechte und Kultur außen vor. So etwa das Recht der Kommunen, über die Nutzung ihres Landes sowie der dort lagernden Rohstoffe selbst entscheiden zu können und als Rechtssubjekte anerkannt zu werden. Zudem verstößt das Ley Indígena gegen die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation, die auch die mexikanische Regierung unterschrieben hat. Nach dieser Konvention müssen indigene Völker bei der Umsetzung von Entwicklungsprojekten und bei Verfassungsänderungen konsultiert werden, wenn sie davon betroffen sind. Der EZLN und viele indigene Gemeinden bezeichneten das neue Gesetz als COCOPA Light, als völlig unzureichende Umsetzung des einst von der COCOPA-Kommission vorgeschlagenen Entwurfes. Es vertrete nicht die Interessen der betroffenen Bevölkerung. Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes entstanden jene Verfassungsklagen, die nun Anfang September vom Obersten Gerichtshof Mexikos abgelehnt wurden. Für Juan Antonio Vega vom Dachverband mexikanischer Menschenrechtsgruppen Todos los Derechos para Todos ist diese Entscheidung eine Kampfansage gegen die rund 10 Millionen Indígenas im Land.
Esta resolución elaborada desde el sistema jurídico mestizo puede ser vista como una agresión a las comunidades indígenas y a la manera de entender los derechos por parte de las mismas comunidades indígenas de parte de los aparatos jurídicos mestizos o no indígenas.
Diese Entscheidung wurde vom mestizischen juristischen System ausgearbeitet und stellt eine Aggression gegenüber den indigenen Gemeinden dar. Sie ist ein Angriff auf die Art und Weise, wie in diesen Gemeinden das Recht verstanden und angewendet wird. Nach der Entscheidung des mestizischen Justizapparates fällt es schwer, Mexiko als ein multikulturelles und pluriethnisches Land zu bezeichnen. Der Oberste Gerichtshof weigerte sich nicht nur, das Gesetz zu überprüfen, sondern auch, die Meinung der indigenen Bevölkerung in die Verfassung mit einzubeziehen. Das mexikanische Justizsystem verschließt sich der Möglichkeit, mit den Indigenas über ihre Rechtsvorstellung in den Dialog zu treten. Somit wurde eine Entscheidung gefällt, die den juristischen Kolonialismus gegenüber diesen Menschen aufrechterhält. Ein Kolonialismus, der die indigene Bevölkerung geringschätzt und sie nicht als Subjekte ihrer eigenen kollektiven Rechte anerkennt.
Estamos ante una medida que solo mantiene un colonialismo jurídico en contra de los pueblos indígenas y colonialismo que los desestima o no los reconoce como sujetos de sus propios derechos colectivos.
Nach ihrem Marsch war es zunächst still geworden um die Zapatisten. Man hatte sich darauf konzentriert, die soziale Infrastruktur in den von der EZLN kontrollierten Gebieten zu stabilisieren. Für Menschenrechtler Vega ist dies ein eindeutiges Zeichen, dass die Guerilleros und auch viele indigenen Kommunen in ganz Mexiko große Hoffnung in die Verfassungsklagen gesetzt haben. Nun aber schließt auch er eine Eskalation im Chiapas-Konflikt nicht aus.
Mit dem Ende der Möglichkeit, im Dialog zu Lösungen zu kommen, könnte der EZLN seine Forderungen wieder mit Hilfe der Waffen einklagen.
Con apoyo de las armas.
Präsident Fox käme ein Aufleben des bewaffneten Konfliktes in Chiapas nicht unbedingt gelegen. Schließlich reist der Staatschef regelmäßig durch die Welt, um für internationale Investitionen zu werben. Insbesondere den Süden Mexikos hat Fox im Blick. Mit dem Plan Puebla-Panama will der Präsident einen Entwicklungskorridor schaffen, der vom mexikanischen Bundesstaat Puebla über die zentralamerikanischen Staaten bis nach Panama reicht. In Weltmarktfabriken, sogenannten Maquiladoras, soll die Bevölkerung arbeiten gehen. Monokulturelle Agrarindustrie soll die traditionelle Landwirtschaft der Indigenas verdrängen. Nicht zuletzt lockt auch das große Erdölvorkommen und die biologische Vielfalt in der Region. Schon jetzt haben internationale Pharmakonzerne, etwa in Chiapas, großes Interesse gezeigt. Staatschef Fox bei seinem Besuch in Straßburg im Mai.
Dicho plan expresa el compromiso y el reconocimiento explícito por parte de mi gobierno.
Der Plan bringt die ausgesprochene Anerkennung meiner Regierung zum Ausdruck, dass es unter den neuen ökonomischen und politischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts nicht reicht, die Entwicklungspolitik zu modernisieren, wenn man nicht die nationalen Grenzen durchbricht. Von dieser Bühne aus lade ich das Europäische Parlament ein, diese regionale Integration zu unterstützen.
Wer aber die Europäer zur Unterstützung einlädt, muss zumindest im Diskurs die Menschenrechte hochhalten. So heißt es etwa in einem Arbeitspapier der Europäischen Union zum Plan Puebla-Panama wörtlich: Die möglicherweise negativen Auswirkungen eines so groß dimensionierten Projekts auf das soziale Gefüge, die Wirtschaftslage der mittleren und kleinen Erzeuger und auf die Umwelt müssen berücksichtigt werden. Davon kann freilich keine Rede sein, wie Menschenrechtler Juan Antonio Vega erklärt.
Nos queda muy claro que se trata de una iniciativa de apertura de espacios para la inversión de los capitales, sin tomar en cuenta ni consultar a las comunidades indígenas de la región sur y sureste de nuestro país. Es decir,
die Initiative soll Räume öffnen für Investitionen des Kapitals, ohne die indigenen Gemeinden im Süden und Südosten des Landes wahrzunehmen, noch diese zu befragen. Wir sehen uns ein weiteres Mal, jetzt auf ökonomischer Ebene im Rahmen der Projekte des Plan Puebla Panama, mit einer Dynamik konfrontiert, in der es keinen Dialog mit den indigenen Gemeinden gibt. Und das, obwohl sie die Eigentümer des Bodens, der Ländereien und der Ressourcen sind. Im Gegenteil, es handelt sich um einen Alleingang des Kapitals. Die Ressourcen wurden vom mexikanischen Staat den Unternehmen angeboten, die daran interessiert sind, in der Gegend zu investieren. Das Einzige, was interessiert, ist Investitionshilfen von internationalen Regierungen und der Interamerikanischen Entwicklungsbank zu bekommen. Damit soll die Infrastruktur ausgebaut werden, um danach die ganze Gegend in eine Freihandelszone für das Kapital zu verwandeln. Es soll eine Region geschaffen werden, in der das Kapital freien Zugang hat, eine Region, in der die Arbeitskraft billig ist, billiger als in der Wirtschaftszone im Norden Mexikos, wo sich zahlreiche Maquiladoras angesiedelt haben. Zudem werden Bedingungen geschaffen, um sich die in der Gegend lagernden Rohstoffe und die biologischen Vielfältigkeiten anzueignen, die jahrhundertelang im Besitz der indigenen Gemeinden waren.
Del Tratado Libre Comercio, derivadas del Tratado Libre Comercio, y además lo que buscan es apropiarse de pues los espacios y los recursos y la biodiversidad de los territorios en los cuales las comunidades indígenas pues han sido dueños por siglos, ¿no?
Naheliegend also, dass ein solches Projekt mit friedlichen Mitteln kaum gegen die Zapatisten und die anderen betroffenen indigenen Gemeinden durchzusetzen ist. Schon jetzt organisieren sich zahlreiche Menschenrechtsgruppen, Nichtregierungsorganisationen und indigene Kommunen aus allen Staaten Zentralamerikas gegen den Plan Puebla Panama. Im Sommer dieses Jahres trafen sich über 1200 Menschen in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua, um ihr weiteres Vorgehen gegen den Plan zu besprechen. Folgerichtig macht man sich auch bei den Regierungen Gedanken, wie die Pläne zur Anbindung Zentralamerikas an den Weltmarkt am besten durchzusetzen sind. Hier spielt in Chiapas der vermeintliche Schutz des Regenwaldes eine große Rolle. Unterstützt von internationalen Pharmakonzernen versuchen US-amerikanische Naturschutz-NGOs und die mexikanische Regierung schon seit Jahren, 30 der 40 autonomen zapatistischen Gemeinden aus der Region Monte Azules zu vertreiben. Die Begründung? Durch die Abholzung des Regenwaldes, um Mais anzubauen, würden die Bauern die natürlichen Ressourcen Mexikos zerstören. Eine Erklärung, die tatsächliche Interessen unterschlägt. In Monte Azules lagern große Erdölvorkommen und der biologische Reichtum verspricht eine wahre Goldgrube für die Pharmakonzerne, die das Wissen der Indigenas sowie die Vielfalt an Pflanzen mit Hilfe von Genpatentierungen verwerten wollen. Für den Professor für politische Geografie an der Autonomen Universität von Mexiko-Stadt, Andrés Barrera, spielt die biologische Vielfalt Zentralamerikas eine zentrale Rolle im Plan Puebla Panama. Kurz nachdem beim Umweltgipfel in Rio 1992 die Erhaltung der Biosphäre in den Vordergrund gestellt worden sei, habe sich die sogenannte Mesa Mesoamerica gegründet. Seither arbeiteten Umweltschutz-NGOs gemeinsam mit internationalen Finanzinstitutionen an dem Ziel, die Pflanzenwelt dieser Region dem internationalen Kapital zur Verfügung zu stellen.
Er ist der Akteur fundamental. Und detrás de él están todas las ONGs ambientalistas, que manejan las áreas naturales, que se enlazan. En particular, las dos que más han destacado en la región, las tres que más han destacado en la región son. En primer lugar, Conservación Internacional, que a lo largo del corredor tiene muchas áreas naturales protegidas bajo, digamos, su cargo.
Der wichtigste internationale Akteur in diesem Zusammenhang ist die Weltbank. Hinter ihr stehen bedeutende Umweltschutz-NGOs, die ihre Aktivitäten betreiben. Zu den drei wichtigsten in Mittelamerika gehört Conservación Internacional, die zahlreiche Bioreservate unter ihrer Kontrolle hat. Und das als Ergebnis des Schuldenerlasses für den Erhalt der Natur. Dann die TNC, The Nature Conservancy, eine der wichtigsten Organisationen der Vereinigten Staaten, wenn es um die Privatisierung zu schützender Gebiete geht. Und an dritter Stelle steht die WWW, die World Wide Wildlife Foundation, die sehr eng mit der Weltbank in der Frage von Biosphären zusammenarbeitet. Sie alle sprechen seit 4 bis 5 Jahren sehr offen über die Kontrolle von Bioreservaten. Ich habe den nicht ganz leisen Verdacht, dass dahinter transnationales Kapital steht. Hinter diesen NGOs verbergen sich die Interessen von zig Unternehmen. Schließlich geht es um den wichtigsten Rohstoff der neuen Technologien, also der Biotechnologie. Es geht um die Privatisierung des genetischen Wissens. Ich habe die
Sensation, dass das ist das Kapital international, transnational, que les interesan como bancos in situ, porque son justo materias primas de una nueva tecnología de punta, que es la ingeniería genética, y que se pone más, digamos, más en perspectiva por la combinación que la ingeniería genética está teniendo con la nanotecnología.
Wenig verwunderlich also, dass der Auftritt von Präsident Fox beim Umweltgipfel in Johannesburg für die Zapatisten geradezu einen Kampfaufruf darstellt. So ließ der Staatschef wissen:
Die Ressourcen sind ein Erbe der Menschheit und für Mexiko eine Angelegenheit der inneren Sicherheit.
Sicher nicht zufällig reist mit Fox ausgerechnet jene Naturschutzexperten nach Südafrika, die zuvor dafür sorgten, dass große Pharmakonzerne Zugang nach Chiapas fanden. Mit einem ähnlich naturverbundenen Diskurs wie Fox machte jüngst auch Pedro Chulín von sich hören. Chulín ist Abgeordneter im Landesparlament von Chiapas.
Der lacandonische Urwald ist der Sauerstoff und das Erbe der Menschheit,
erklärte der Politiker der ehemaligen Regierungspartei BRI. Doch bei Bewohnern des chiapanesischen Dschungels hat sich Chulín weniger als Umweltschützer profiliert. Er gilt als zentrale Figur der paramilitärischen Gruppe OPTIC. Diese Organisation hat mehrere der Angriffe zu verantworten, bei denen in den letzten Wochen 4 Bewohner zapatistischer Gemeinden ermordet wurden. Sicher lässt sich nicht jede blutige Auseinandersetzung zwischen Gemeinden in Chiapas auf den einfachen Nenner EZLN versus Paramilitärs reduzieren. Zu oft spielen auch langjährige Konflikte um Land oder die Kontrolle des Drogenhandels eine Rolle. Bei der Offensive vom August jedoch sprechen die Fakten für sich. Nach Zeugenaussagen waren bekannte Mitglieder paramilitärischer Gruppen beteiligt. Zudem fanden die verschiedenen Angriffe an Orten statt, die auf eine koordinierte Aktion schließen lassen. Die maßgeblichen Menschenrechtsorganisationen vor Ort vermuten deshalb: Die Aktionen sollten den Druck verstärken, um die autonomen Gemeinden aus den Monte Azules zu vertreiben. Nach den paramilitärischen Anschlägen hat auch die Armee wieder an den verschiedenen Orten der Region Stellung bezogen. Die 16 Menschenrechtsorganisationen halten dies in einer gemeinsamen Erklärung für ein eindeutiges Zeichen, dass diese Eskalation der Gewalt im Zusammenhang mit den Megaressourcen gesehen werden müsse, die man im Rahmen des Plan Puebla Panama im Auge habe. Damit schließt sich ein Kreis, in dem die Entscheidung des obersten Gerichtshofes eine bedeutende Rolle spielt. Die höchsten Richter haben verfassungsrechtlich bestätigt, dass die indigene Bevölkerung kein Recht hat, über die Nutzung ihres Landes selbst zu bestimmen. Unterstützt durch einen Umweltschutzdiskurs, der auch im internationalen Rahmen auf offene Ohren stößt, erhält ein militärischer Einsatz gegen die Opposition damit seine juristische Legitimation. In Chiapas, aber auch in den zahlreichen anderen mexikanischen Bundesstaaten, in denen sich Widerstand gegen die vermeintlichen Entwicklungsprojekte der Regierung organisiert.
Thank you.